NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. November 867. Der Todestag von Papst Nikolaus dem I.
Metz im Jahr 860. Der fränkische König Lothar II. Hat große Sorgen. Er liebt die schöne Waldrada. Verheiratet ist er jedoch mit Teutberga. Seit Monaten versucht er nun schon, die ungeliebte Ehefrau loszuwerden, damit er die Geliebte heiraten kann. Aber das ist auch im 9. Jahrhundert gar nicht so einfach. Schon gar nicht, wenn man einen Papst gegen sich hat wie Nikolaus den I. Lothar überlegt. Er hat doch wirklich alles versucht. Einschüchterung, üble Nachrede, Anklagen. Teutberga hat ihm schließlich nicht einmal Kinder geschenkt, während er mit Waldrada schon einen Sohn hat, der ihn beerben soll. Der Bischof von Metz hatte ihm daher geraten:
Hört gut zu, ihr müsst eure Königin verstoßen. Die Gründe, die ihr anführt, können nicht hart genug sein.
Lothar II. Beschuldigte seine Frau des Inzests mit ihrem Bruder. Ein ungeheurer Vorwurf. Aber Teutberga ließ sich nicht einschüchtern. Sie reinigte sich vor der Versammlung von Adligen und Klerikern mit einem Gottesurteil, dem Kesselfang. Ein Ritual, bei dem ein Stellvertreter der Königin einen goldenen Ring aus einem Kessel mit kochendem Wasser fischte. Die Wunde heilte gut und damit war allen klar, Teutberga war unschuldig. Lothar II. Musste sich etwas anderes einfallen lassen.
Bei diesem Trennungsbegehren des Königs muss man vielleicht erst einmal berücksichtigen, dass er eigentlich Wert darauf gelegt hat, auf ein rechtsformliches Verfahren.
Erklärt der Historiker Professor Matthias Becher von der Universität Bonn.
Anders als Karl der Große, der einfach seine Frauen weggeschickt hat, um das mal so auszudrücken, wollte Lothar II. Ein rechtsformliches Verfahren, offensichtlich, weil er von der Frau, die er nach Teutberga gerne heiraten wollte, bereits einen Sohn hatte und er brauchte eine Trennung, um diese Frau heiraten zu können.
Erneut setzte Lothar II. Seine Ehefrau unter Druck und diesmal erreichte er sein Ziel. Im Februar 860 legte Teutberga vor einer Kirchenversammlung in Aachen ein falsches Geständnis ab. Ihr Bruder habe sie verführt. Der Prozess kam in Gang. Die Erzbischöfe von Köln und Trier erklärten die Ehe für aufgelöst. Lothar war erleichtert, aber nur kurz. Denn jetzt trat ein Gegner auf den Plan, der die ganze Intrige zunichte machte. Papst Nikolaus I.
Weil Teutberga nämlich im Zuge des kirchlichen Prozesses an den Papst appelliert hat, kam Nikolaus I. ins Spiel, der ganz entschieden sich auf die Seite der Frau geschlagen und die Unauflöslichkeit der Ehe propagiert hat.
Papst Nikolaus erklärt die Trennung Lothars II. Von seiner Frau für ungültig. Die Wut auf den König springt einem aus seinem Brief geradezu entgegen.
König Lothar, wenn der noch in Wahrheit König genannt werden kann, der seine sinnlichen Gelüste nicht durch heilsame Beherrschung zügelt, sondern in schmählicher Entnervung ihrem unerlaubten Drängen nachgibt.
Lothar II. Hat verloren. Nichts kann den Papst umstimmen. Auch das Thema Kinderlosigkeit interessiert ihn nicht. Ungerührt setzt Nikolaus die Erzbischöfe von Trier und Köln ab, weil sie eine gültige Ehe auflösten. Allen ist klar, dieser Papst meint es ernst.
Sagen wir mal, er ist konsequent gewesen in der Verteidigung einer Lehrmeinung seiner Zeit und war nicht bereit, aus politischem Kalkül seine eigene Position dabei aufzugeben. Das ist das, was man ihm hoch anrechnen muss.
Der Kölner Theologe Professor Manfred Becker-Huberti.
Er hat da kein krummes Geschäft unter dem Tisch gemacht, sondern hat gesagt, das Nicht-Erscheinen von Kindern bei Eheleuten ist kein Grund, eine Ehe aufzukündigen.
Lothar II. Stirbt schließlich ohne legitime Erben. Sein Reich Lotharingien wird aufgeteilt und verschwindet von der Landkarte. Papst Nikolaus I. hat das nicht mehr erlebt, aber es hätte ihn auch kaum gereut. Sein Credo: Hauptsache die christliche Lehre setzt sich durch. Die Charaktere von Menschen des frühen Mittelalters sind heute schwer zu fassen. Könige, Fürsten, Bischöfe oder Päpste, oft sind nur Namen und ein paar dürftige Jahreszahlen überliefert. Doch ab und zu taucht eine Persönlichkeit aus dem Nebel der Geschichte auf, die gut erkennbar ist. Ein Mensch mit Profil und eigener Stimme. Einer wie Papst Nikolaus I., genannt der Große.
Papst Nikolaus I. war sicherlich einer der bedeutendsten Päpste in der Geschichte. Er hat bei vielen Gelegenheiten die Macht des Papstes zur Geltung gebracht. So kann man ihn in der Tat als einen sehr durchsetzungsstarken, aber auch theologisch sehr versierten Papst beschreiben.
Geboren wurde Nikolaus um das Jahr 820 in Rom. Er stammte aus einer angesehenen Familie und wuchs praktisch im Lateranpalast auf. Seine Karriere war kurz und steil. Subdiakon, Diakon, päpstlicher Berater, Papst. Seine Wahl hatte allerdings einen Schönheitsfehler, wie die Reichsannalen berichten.
Er wurde Papst mehr infolge der Anwesenheit und durch die Gunst des Kaisers Ludwig als durch Wahl der Geistlichkeit.
Ludwig II., ein Urenkel Karls des Großen, war dabei, als der knapp 40-jährige Nikolaus 858 in der Peterskirche in sein Amt eingeführt wurde. Was hatte er, das andere Päpste seines Jahrhunderts nicht hatten?
Fangen wir mal bei der Namenswahl an. Er ist der erste Papst von etlichen, die ihm nachfolgen, die den Namen des Nikolaus annehmen. Nikolaus ist Seelsorger. Und wenn ich mich Nikolaus nenne als neuer Papst, dann will ich damit symbolisieren, ich möchte Seelsorger sein, wie der gewesen ist. Und so wie der kein Gegner hatte oder kein, der es wagte, ihm in die Quere zu kommen, so wollte er das sicherlich auch verstanden wissen.
Nur 9 Jahre währte das Pontifikat Nikolaus I. Sein Ziel war klar. Er wollte das Papsttum zu neuer Größe führen.
Der Bischof von Rom ist der erste der Bischöfe und er ist derjenige, der das auch versuchte durchzusetzen. Und das war zu seiner Zeit nicht immer ganz einfach, denn da gab es Konkurrenten, zum Beispiel im Osten, die das anders sahen und versuchten dann ihren Fuß in die Tür zu stellen.
Seit die Hauptstadt des Römischen Reiches im Jahr 330 von Rom nach Konstantinopel verlegt worden war, hatten sich 2 Reiche getrennt voneinander entwickelt, Ostrom und Westrom. Im oströmischen bzw. byzantinischen Reich regierte der Basileus, im Westen war es der römische Kaiser. Die beiden Herrscher pflegten eine mehr oder weniger friedliche Konkurrenz. Ähnlich erging es den Kirchen in West und Ost. Sie drifteten mit den Jahrhunderten auseinander. Die griechische Ostkirche, auch byzantinische oder orthodoxe Kirche genannt, wollte sich immer stärker vom lateinischen Papsttum absetzen.
Und da prägt sich das aus, was bis zum heutigen Tag eine Rolle spielt. Die einen sehen sich in der Tradition des Petrus, Peterskirche in Rom, und die anderen mussten dann was anderes erfinden und nahmen den Bruder Andreas. Und hatten seine Reliquien und sahen sich dann in der gleichen Rolle, halt eben unter Berufung auf Andreas.
Im Jahr 858, als Nikolaus I. Papst wurde, kam es zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen den beiden Kirchen. Vorausgegangen war ein Machtkampf in Konstantinopel.
Der Konflikt mit der Ostkirche ist eigentlich zunächst einmal ein reiner Konflikt innerhalb des Oströmischen Reiches. Im Jahr 858 war der Patriarch von Konstantinopel, Ignatius, wegen interner Querelen mit dem Kaiserhof zurückgetreten. Der Kaiser hatte daraufhin mit Photios einen neuen Patriarchen ernannt, der bis dahin noch überhaupt kein Geistlicher gewesen ist. Und Ignatius erkannte diesen nicht an und vor allem Nikolaus I. erkannte diesen nicht an und sprach ihm die Patriarchenwürde ab. Ob dieser Auseinandersetzung ist es dann zu einer Eskalation gekommen, in deren Verlauf sich dann Patriarch und Papst gegenseitig gebannt haben.
Und das ist in dieser Zeit zum ersten Mal komplett in die Brüche gegangen unter ihm, wo die Ostkirche so weit frustriert war, dass sie versuchte, eine eigenständige Einheit zu bilden und sich von Rom abzukapseln. Und der Papst rudert sehr kräftig und versucht, das einerseits zu verhindern, dass das passiert, andererseits den Osten auch ein bisschen ruhig zu stellen, ohne die eigene Position dabei aufzugeben.
Auch in diesem Streit griff Nikolaus ohne zu zögern zu den härtesten Maßnahmen. Er berief eine Synode in den Lateranpalast und setzte den oströmischen Patriarchen Photios einfach ab. Und da er ein gründlicher Mann war, exkommunizierte er ihn auch gleich.
Das sind Knackpunkte, wo es im Gebälk der Kirche heftig gekracht hat und wo manch einer glaubte, jetzt kracht der ganze Laden zusammen. Und da versucht er durchzulavieren. Ob das immer klug war, wie er das gemacht hat, das würde man heute sicherlich nicht mit den Bestnoten bewerten. Aber er hat es letztendlich geschafft und darauf kommt es in der Geschichte an.
Nikolaus I. erreichte also, was er wollte. Und er hatte noch eine andere Rechnung mit der oströmischen Kirche offen und auf der stand das Wort Bulgarien. Das seit gut 200 Jahren bestehende Reich wurde von Fürst Boris I. regiert. 864 trat dieser schließlich zum byzantinischen Christentum über, weshalb die Mehrheit der Bulgaren heute noch dem orthodoxen Glauben angehört. Nikolaus I. schrieb dem bulgarischen Fürsten, er selbst sei viel bedeutender als der Patriarch von Konstantinopel. Er entsandte außerdem zwei hochkarätige Missionare. Beide tauften fleißig und jagten byzantinische Priester aus dem Land. Sie drängten Boris dazu, statt der griechischen nur noch die weströmische, also die lateinische Liturgie in den Gottesdiensten zu erlauben. Am Ende war alles umsonst. Bulgarien blieb unter der Hoheit der Ostkirche. Die bulgarische Episode ist aber noch wegen eines anderen Aspekts wichtig. Denn der Briefwechsel zwischen Papst und Bulgarenfürst enthält eine kleine Sensation. Boris fragte den Papst, ob man einen Menschen foltern dürfe. Die Antwort des Papstes war eindeutig: Nein.
Papst Nikolaus hat in der Tat auf eine Anfrage der Bulgaren hin sich gegen die Anwendung der Folter ausgesprochen. Er hat das theologisch begründet, aber auch mit dem gesunden Menschenverstand, mit dem Argument, dass ein mit Schmerzen erzwungenes Geständnis eben wenig wert sei. Von daher ist er in seinem Denken vergleichsweise fortschrittlich gewesen.
Als einer der ersten Kritiker der Folter hat Nikolaus I. sich einen Ehrenplatz unter den Päpsten verdient. Aber hat sein Verbot damals irgendwen wirklich interessiert?
Soweit ich das beurteilen kann, eher nicht. Es ist moraltheologisch nicht uninteressant, aber ich glaube, es hat keinerlei Auswirkung gehabt in der damaligen Zeit.
Mehr Erfolg hatte Nikolaus I. mit der Regel, auch Bischöfe dürften sich über ihre Vorgesetzten, die Erzbischöfe, beschweren. Damit stärkte er letztlich auch seine eigene Stellung. Denn niemand sollte als unantastbar gelten. Niemand außer ihm selbst.
Er ist jemand, der die Einzigartigkeit des Bischofs von Rom festzuschreiben versucht. Ja, das mit Sicherheit.
Doch Papst Nikolaus I. verlangte nicht nur von seinen Schäfchen einen christlichen Lebenswandel. Er selbst lebte streng asketisch und fromm. Theologe Manfred Becker-Huberti.
Soweit wir das feststellen können, ja, ist das so. Mir ist nicht bekannt, dass er da irgendwo Dreck am Stecken gehabt hätte in diese Richtung. Da ist er integer.
Als Nikolaus I. am 13. November 867 starb, erlosch einer der hellsten Sterne am Papsthimmel. Es folgte die Krise des Saeculum Obscurum, des dunklen Jahrhunderts, in dem Betrüger und Mörder den Stuhl Petri bestiegen. Als danach die Zeit der Reformen und Erneuerung anbrach, erinnerte man sich wieder an Nikolaus I. und gab ihm den Titel der Große. Historiker Matthias Becher von der Universität Bonn.
Nikolaus nimmt viele Dinge und viele Entwicklungen vorweg, die später im Zuge des Reformpapsttums und im Zuge der Durchsetzung einer Art päpstlichen Monarchie an der Tagesordnung gewesen sind. Deswegen wird er gerne als Vorläufer des Reformpapsttums apostrophiert.
Zeitgenossen wie der Geschichtsschreiber Regino von Prüm waren sicher, in Nikolaus I. einer ganz besonderen Persönlichkeit begegnet zu sein.
Den Königen und Tyrannen gebot er, und er beherrschte sie durch sein Ansehen, als ob er der Herr des Erdkreises wäre.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Papst Nikolaus I., der heute vor 1150 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.